Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich. Heute sind alle anderen weg, so bin ich hier. Ich hatte auch nicht vor zu fahren zu dieser Pastorenkonferenz, weil ich in Kürze einen Flieger nach Indien nehmen werde. In 3 Wochen bin ich schon da, sogar schon weniger als 3 Wochen. Naja, und so hat es angeboten, dass ich jetzt hier zu euch rede. Und ich wollte über einen Typen heute so ein bisschen reden, der Gott suchte. Ist es jetzt keiner, der in der Bibel erwähnt ist? Ich habe dieses Wort für heute Abend überschrieben als Schlagworte der Reformation. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, vor 500 Jahren ist so ein Typ, der lange Gott gesucht hat, ist er irgendwie zu einer Kirche gegangen in Wittenberg und hat dort so ein Stück Papier an die Tür genagelt. Ich weiß nicht, ob es so genagelt, wahrscheinlich wurde es so gemacht. Das war eigentlich ziemlich normal, dass man das tat. Da hat man die ganzen Kundgebungen immer wieder so ausgehängt an der Tür zur Kirche, weil die Kirche stand mitten im Dorf oder in der Stadt. Und die Menschen gingen dort sehr oft vorbei. Und dadurch hat sich etwas bewegt. Durch dieses Stück Papier. Dieser Mann war Martin Luther. Am 31. Oktober 1517 hat er das getan. Also wir kommen dahin, wir werden ja auch dieses Jahr einen extra Feiertag dafür bekommen. Ja, am 31. Oktober ist Feiertag. Und ich wollte schon vorweg so ein bisschen darüber sprechen, über diesen Mann, aber nicht seine Geschichte ausbreiten, sondern diese Schlagworte, die damals so wichtig waren. Wir hatten schon Anfang dieses Jahres die Gebetswoche, Allianz Gebetswoche, und ich weiß nicht, wenn ihr so reingeschaut habt, die Themen, die da angegeben waren über alle Tage, die sprechen über diese Schlagworte. Diese Themen sind nicht da so angegeben, weil jemand so Lust hatte, das so zu nennen, sondern weil das diese Schlagworte der Reformation waren. Es war nämlich so, dass in der damaligen Zeit das Wort Gottes nicht mehr klar ausgelegt worden ist, nicht klar gepredigt worden ist. Man durfte die Bibel nur in Latein lesen. Und Latein war so ein bisschen die Gelehrtensprache, so wie Latein es auch heute ist. Einige, die grübeln die Worte und nach 3 Jahren wissen sie nicht mehr, was sie bedeuten, weil man sie nur gelernt hat, weil man Latein in der Schule hatte. Und es war sogar so, dass viele Priester, die die Bibel in Latein gelesen haben, die gar nicht verstanden, sie konnten gar nicht vernünftig Latein und sie haben dann irgendetwas gesagt. Das war die Situation. Und sie haben auch vieles gesagt, was sie so von anderen gehört haben. Und dieser Bruder Martin Luther, er musste in diese Zeit hinein den Leuten sagen, halt! Das geht so nicht weiter! Ihr könnt nicht Traditionen verkündigen. Ihr könnt nicht Aussagen machen, die überhaupt nicht stimmen. Ihr könnt die Leute doch nicht verwirren. Und das war es, was da war. Die Leute waren verwirrt. Die wussten gar nicht, was sie folgen sollten. Und die katholische Kirche, und das war ja damals die einzige weltweite, zumindest im westlichen Bereich, Kirche, ganz groß, sie hat getan, was sie tun konnte und wollte. Der Papst in Rom, der hatte eine Idee, er braucht eine größere Kirche. Dann sagte er, ja, okay, würde ich gerne haben. Die Frage ist nur, wie komme ich zu Geld? Er war auch ein bisschen blank, weil er auch nicht so ein einfaches Leben führte. Er brauchte so schon ein bestimmtes Gehalt, um auszukommen. Und dann wollte er den Petrusdom bauen. Und dann kamen so Ideen, naja, wir können ja mal versuchen, wir verkaufen einfach Ablassbriefe. Die Menschen, die dummen Menschen, die haben doch keine Ahnung. Und jeder will in den Himmel. Das ist doch so. Und da können wir ein Geschäft daraus machen. Wir verkaufen den Menschen Ablassbriefe. Und da gab es Spezialisten, die es wirklich gut verstanden, die Menschen in Angst zu versetzen, damit sie halt diese Ablassbriefe kaufen und meinten damit, dass sie den Himmel gekauft haben. Die meinten, dass sie ihr Heil durch eine Münze gekauft haben. Und all das hat diesen Mann, der lange nach Frieden gerungen hat, diesen Mann, der lange gesucht hat, der Seelenheil finden wollte, der Rettung finden wollte. Und er war ja Mönch und er lag in seiner Zelle sehr oft und er hat immer wieder gesagt, nein, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich weiß nicht, wie ich gerettet werden kann. Ich tue all das Mögliche, aber ich kann nicht gerettet werden. Ich sehe keine Lösung. Und dieser Mann hat eine Lösung gefunden. Und zwar hier. Da hat er die Lösung gefunden. Nicht in den Predigten von den Priestern. Nicht in der Eucharistie, also im Abendmahl. Nicht darin, dass er gute Werke getan hat. Im Wort Gottes hat er die Lösung gefunden. Der Gerechte soll das, the just shall live by faith. Der Gerechte soll das Glaubens leben. So. Der Gerechte soll das Glaubens leben. Und da hat er gefunden, die Gerechtigkeit, die bei Gott gilt, wird nicht durch einen Ablassbrief gegeben. Die Gerechtigkeit, die bei Gott gilt, wird nicht durch Werke gefunden. Die Gerechtigkeit, die bei Gott gilt, kommt durch den Glauben. Und diese Schlagworte, die hat er dann auf diesen einen Zettel geschrieben. 95 Thesen, die er da an diese Tür genagelt hat und die dann die Welt bewegten. In kurzer Zeit waren sie sogar bis zum Papst gekommen. Unglaublich, in einer Zeit, wo es keine E-Mail gegeben hat, keine WhatsApps und was weiß ich. In kurzer Zeit war es dort in Rom gelandet, weil das so brisant war für die Kirche und so erlösend für uns. Was waren diese Schlagworte? Was sind diese Schlagworte, die damals die Menschen so bewegten? Das eine Schlagwort, das hieß Sola Scriptura. Ist das Latein? Und heißt die Schrift allein. Die katholische Kirche lehrte, und das war ganz öffentlich, und das lehren sie auch heute noch, wenn ihr im Internet nachschaut, man kann ja heute alles im Internet finden, die katholische Kirche vertritt immer noch diese Lehre, ganz deutlich, dass sie sagen, die Schrift ist wichtig, ja, aber auch die Tradition, wie sie von der Kirche gelehrt wird. Das Problem ist die Tradition. Wenn man die Tradition der Lehre in der Kirche mit der Schrift gleichsetzt, kann man alles Mögliche argumentieren. Und da war es überhaupt kein Problem zu sagen, okay, wir führen Ablassbriefe ein, um jetzt die Kirche in Rom zu finanzieren. Weil, wenn man sagt, die Schrift kann man ja nicht ändern. Die ist ja geschrieben, die haben wir vorliegen. Aber die Traditionen, die können sich ändern. Und so kann man alles Mögliche rechtfertigen, dadurch, dass man sagt, die Traditionen haben genauso die Bedeutung wie die Schrift. Und der Martin Luther sagte, nein, die Schrift allein ist ausschlaggebend. Nicht die Traditionen, nicht das, was Menschen irgendwann mal gelehrt, gesprochen haben, was in der Kirche gemacht wird, nicht das ist ausschlaggebend, sondern das Wort allein. Wir brauchen einen klaren Maßstab, an dem wir uns festhalten können. Wir brauchen etwas, was wir nachlesen können. Wenn die Tradition mal so ist, dann wissen wir gar nicht, was richtig ist. Wir brauchen ein Fundament. Und die Schrift ist so ein Fundament. Worauf bauen wir unser Leben? Was definiert unser Handeln? Was ist unsere Grundlage? Wir leben in einer Zeit, wo es wieder so weit gekommen ist, dass man die Grundlage, die damals so vertreten worden ist in der Reformation, verloren hat. Wo es nicht mehr heißt, alleine die Schrift ist ausschlaggebend. Wo es nicht mehr so vertreten wird, dass das Wort Gottes beim Wort genommen werden kann. Dass es so ist, was hier geschrieben steht. Dass das Wort Gottes auf sich selbst auslegt. Das wird sehr oft heute nicht mehr vertreten. Aber damals war es für Luther so wichtig zu sagen, liebe Leute, was die Schrift sagt, das allein ist gültig. Und gerade wenn es ums Heil geht, ist es so wichtig, dass wir daran festhalten. Und ich möchte jetzt ein paar Verse aus der Bibel lesen, die das so unterstützen. Die Bibel allein, die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Ich will zuerst aus 2. Petrus Kapitel 1 lesen. Petrus, jemand, der als Jünger Jesus nachgefolgt ist. Jemand, der mit Jesus zusammen eine Zeit lang gelebt hat. Und damals war ja Jüngerschaft so, man ging nicht so zur Schule 5 Tage in der Woche, um da was zu lernen. Und dann hat man Wochenende. So war es damals nicht. Wenn jemand sich als Jünger berufen wusste, dann war man zusammen mit dem Meister. Und zwar Tag und Nacht. Man hat im selben Zimmer wahrscheinlich geschlafen, wo der Meister war. Und wenn er kein Zimmer hatte, dann war es halt auf dem Feld. Irgendwo hat man dann zusammen geschlafen. Man ist am Tag zusammen gegangen. Hat lange Strecken zurückgelegt, um Menschen zu erreichen. Und die Jünger, die haben gesehen, wie Jesus lebt. Sie haben gesehen, was Jesus tat. Jesus war für sie vollkommen offen. Und wir lesen 2. Petrus Kapitel 1, Vers 16. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündigte: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, diese Stimme, die vom Himmel kam. Und um das nochmal ein bisschen zu erläutern, das war ja da, wo dieser gleiche Petrus, als er da auf dem Berg Tabor das gesehen hat, sagte, wir wollen hier Hütten bauen, hier wollen wir bleiben, hier ist es so schön. Oh, diese Majestät, die wir hier sehen, unbeschreiblich, hier wollen wir bleiben, das kann nur noch besser werden. Es war dieser Petrus und jetzt sagt er, viele Jahre später, wir haben es gesehen. Und er erinnert sich noch ganz genau, wie es gewesen war. Er erinnert sich, wie dieser Jesus auf einmal vor ihnen stand, wie Mose und Elia neben ihm standen und dieser Glanz. Und er konnte es nicht fassen und er kann es immer noch nicht fassen. Und er sagt, das verkündigen wir euch. Wir haben es mit unseren Augen gesehen. Ich habe es gesehen. Ich war dabei. Was ich euch jetzt hier sage, ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe. Menschen denken sich so vieles aus, aber ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich habe es gesehen. Und ich konnte es kaum glauben. Ich habe es gesehen und das sage ich jetzt euch weiter. Und dann fährt er fort und sagt dann in Vers 19, darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in eurem Herzen hell werden lässt. Er sagt dann anschließend, nachdem er ihnen deutlich verkündigte, dass er mit dabei war, als Jesus verherrlicht wurde, dann sagt er, und wir haben auch die Schriften, wir haben die Propheten, wir haben das Alte Testament, wir haben die Schriften, die da sind. Und diese Schrift, sie ist zuverlässig. Es ist nicht etwas, was so auf wackeligen Beinen steht. Es ist nicht etwas, was debattiert werden kann. Die Schrift ist zuverlässig. Sie ist Gottes Wort. Durch und durch zuverlässig. Man kann daran nicht rütteln. Sie ist geschrieben worden. Und ich muss euch sagen, die Leute, die damals die Schriften abschrieben, man musste sie ja damals abschreiben. Man konnte nicht die Bibeln einfach so in gedruckter Form kaufen. Dieses Vorrecht, das wir haben, die Bibel in gedruckter oder elektronischer Form zu haben, das musste früher mühsam mit der Hand geschrieben werden. Und das musste genau abgeschrieben werden. Und es sind viele Bücher im Alten Testament, die abgeschrieben werden mussten. Und da gab es Leute, die das zu ihrer Aufgabe gemacht haben, die Bibel abzuschreiben. Und diese abgeschriebenen Schriften, die waren sehr teuer. Aber neben dieser Mühsal des Abschreibens haben sie auch noch immer Folgendes gemacht. Sie haben die ganzen Worte durchgezählt, die auf der Seite waren, um sicherzustellen, dass sie alles genauso abgeschrieben haben wie das Original. Deswegen ist es so, dass wenn wir, und die Archäologie ist zum Glück ziemlich gut heute, vieles ist gefunden worden. Man hat Alttexte gefunden. Und wenn man sie mit der Bibel von heute vergleicht, gibt es nur ganz geringe Abweichungen. Es gibt hier und dort kleine Abweichungen, übersetzungsweise Abweichungen. Aber das Wort ist erstaunlich genau abgeschrieben. Das, was wir haben, ist erstaunlich genau. Und Petrus sagt, diese Schriften, die haben wir, die können wir lesen. Und sie sind zuverlässig. Ihr habt eine Grundlage. Und die Grundlage ist die Schrift. Es ist, und dann schreibt er noch weiter in Vers 20, in diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Das ist das Wichtige an dem Wort Gottes, dass es nicht von Menschen erdacht worden ist. Es ist nicht menschliche Weisheit. Und selbst so Geschichten, die wir lesen, ich habe jetzt gerade angefangen, dem Buch Richter zu lesen, und das sind so die Geschichten, die da so sind. Und es gibt sogar ein Buch, wo der Name Gottes nicht ein einziges Mal genannt wird. Wisst ihr, welches Buch das ist? Esther, ja, genau. Und trotzdem sind diese ganzen Bücher vom Heiligen Geist inspiriert. Sie sind von Gott gegebene Schriften. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir daran gut tun, dass wir diese Worte halten. Die Schrift allein ist so wichtig. Und Gott selber erwacht über sein Wort. Es ist ihm nicht egal, was mit seinem Wort passiert. Und er spricht sogar ziemlich deutlich, dass die Menschen sich hüten sollen, das Wort zu verändern. Ich lese nur zwei Schriftstellen, und zwar in 5. Mose, Kapitel 4, Vers 2. Da heißt es, ihr sollt nichts dazu tun, zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf das ihr bewahren möget die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Ein ziemlich deutliches Wort, dass Gott sagt, mein Wort, wie es gegeben ist, muss nicht verschönert werden. Ihr müsst nicht euren Senf dazugeben. Und ihr dürft auch nichts davon wegnehmen. Ich habe es euch gegeben und ich weiß, was ich euch gegeben habe. Und das ist richtig für euch. Bitte meint nicht, es korrigieren zu müssen. Menschen meinen ja sehr oft, dass sie korrigieren müssten. Sie meinen ja, dass diese Bibel ist ja ein bisschen old, muss ein bisschen moderner gemacht werden. Die Sprache vielleicht schon. Und ich habe hier zum Teil auch aus der neuen Genfer Übersetzung gelesen, ist es eine ziemlich neue, moderne Übersetzung der Bibel. Die Sprache kann sich vielleicht ein wenig ändern, variieren. Gerade jetzt ist auch die neue Lutherbibel in einer neuen revidierten Fassung herausgekommen. Das kann man machen. Aber denkt euch nichts dazu. Und denkt auch nichts weg von dem, was geschrieben steht. Und das ist das Problem, was heute in der Welt geschieht. Man sagt, das Wort Gottes kann nicht so korrekt sein. Das Wort Gottes ist nicht ausreichend. Wir müssen es interpretieren. Wir müssen es anders sehen, als die es geschrieben haben. Das Problem ist, dass wir dadurch unser Fundament schwach machen. Wenn wir anfangen, an einem Fundament immer wieder so ein bisschen Mörtel rauszumachen, weil es kann ja nicht so sein, es sieht nicht so gut aus, dieser Mörtel, der quillt so aus, immer wieder ein bisschen weg und weg und weg. Irgendwann sackt das Fundament ab. Ich hörte, dass man früher diese mächtigen Burgen eingenommen hat, indem man unter die Burgen gegraben hat und dann es veranlasst hat, dass die Stütze, die dann darunter war, weggebrannt ist und dann die ganze Sache nach unten gegangen ist. Ein bisschen Erde unten raus und schon hat man eine ganze Burg, die mächtig gebaut ist, einfach ruiniert. Nicht nur ruiniert, kaputt gemacht, konnten dann die Feinde eindringen. Wenn wir an dem Fundament herum doktern, kann es gefährlich werden für uns selbst. Und das ist das, was in unserer Zeit leider passiert. Und deswegen mein Plädoyer nochmal ganz deutlich. Leute, wir haben Gottes Wort und das Wort, was uns gegeben ist, ist sicher. Es ist gut. Es ist ausreichend. Es wird unsere Grundlage sein und es ist vielleicht schon, einige Stellen sind über 3000 Jahre alt. Okay. Und doch hält es. Die menschlichen Theorien, die brechen auseinander. Wie viele Philosophien gibt es heute nicht mehr, die früher gelehrt worden sind. Aber das Wort Gottes hat Bestand. Und wenn wir unser Heil auf diesem Wort bauen, dann tun wir gut daran. Und es ist nicht nur im Alten Testament, dass uns so eine Warnung gegeben ist. Ich lese jetzt aus Offenbarung 22, Verse 18 und 19. Ich erkläre jedem, der die prophetische Botschaft dieses Buches hört, wer dieser Botschaft etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Und wer von der prophetischen Botschaft dieses Buches etwas wegnimmt, den wird Gott wegnehmen, was ihm in diesem Buch als sein Anteil zugesprochen ist. Das Recht, vom Baum des Lebens zu essen und das Recht, in der heiligen Stadt zu wohnen. eine mächtige Warnung, die der Johannes am Ende der Offenbarung gibt. Und natürlich können wir sagen, ja, aber das bezieht sich doch auf die Offenbarung. Natürlich bezieht sich das zunächst einmal auf die Offenbarung. Aber es bezieht sich auf die ganze Offenbarung Gottes, das ganze Wort Gottes. Und deswegen sollten wir einfach wichtig es für uns erachten, dieses Wort Gottes als etwas ganz Wichtiges zu achten. In 2. Timotheus 3,16, das ist mein letzter Vers zu diesem ersten Abschnitt, den ich vortragen wollte, da heißt es, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht in einem Leben nach Gottes Willen. Und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das ist die Schrift. Deswegen tun wir gut daran, sie zu halten. Das war der erste Grundsatz, der dem Martin Luther wichtig wurde, zu sagen, die Schrift allein. Wir können uns nur auf die Schrift verlassen. Sie ist unser Fundament, nichts anderes. Keine Theorien von Menschen, keine Menschengedanken. Die Schrift ist unser Fundament. Dann ein nächstes Schlagwort, das auch damals deutlich ausgesprochen worden ist, und zwar sola gratia. Gnade allein. Damals wurde gelehrt, dass man gute Werke tun muss, um gerettet zu werden. Es wurde gelehrt, dass es wichtig ist, dass die Menschen zu ihrer Erlösung gute Werke tun, weil sonst werden sie nicht errettet werden oder kommen ins Fegefeuer. Das waren ja die Lehren damals. Und da wurde es deutlich, dem Martin Luther, dass es so nicht gelehrt werden kann. Es ist Gnade. Rettung ist aus Gnade. Es ist nicht etwas, was ich tun kann, was ich erreichen kann. Es ist nicht etwas, was ein Mensch tun kann. Es ist Gnade. Wir möchten gerne immer alles selber erreichen. So ist es doch. Unsere Welt ist von Eiferern geprägt, die ihre Karriereleiter bauen, nach oben streben wollen, indem sie in ihrem Bemühen vorangehen. Und das liegt auch irgendwie im Menschen so drinnen. Man möchte etwas erreichen. Man möchte ein Ziel erreicht haben und sagen, das habe ich gemacht. Das habe ich erreicht. Und das ist ja auch wichtig und gut so. Dagegen ist auch nichts zu sagen. Nur in Beziehung auf das Heil funktioniert es nicht. Wir können das Heil nicht erreichen, indem wir mit unserem Bemühen es hinkriegen. Da ist Gott ziemlich genau und sagt, ich messe eure Taten ziemlich genau und ich werde Fehler finden. Ich werde sehen, dass es nicht funktioniert. Und ihr werdet sehen, es wird nicht funktionieren. Ihr könnt nicht durch Werke gerettet werden. Und bei Werken ist es ja immer so, der eine ist begabt, der andere ist nicht so begabt. Wenn es jetzt um Werke gehen würde, dann wäre der Begabte vielleicht derjenige, der mehr erreicht als jemand, der nicht ganz so begabt ist. In bestimmten Gebieten, in anderen Gebieten ist es vielleicht ganz anders. Und das Problem bei Werken ist immer, dass man am Schluss sagt, das habe ich erreicht. Da ist mein Zeugnis. Es hängt hier. Der Meisterbrief ist da an der Wand. Ich habe es erreicht. Ich bin Meister. Oder irgendwie ein anderes Zeugnis. Die Menschen machen ja alles Mögliche so an die Wand ihrer Büros oder was weiß ich. Aber sehr oft auch an die Wand ihres Herzens. Das habe ich erreicht. Und Gott sagt, nein, das bringt nur Stolz. Ihr hängt das dann aus, um stolz zu sein. Nein, Erlösung kann nicht mit Stolz verbunden sein. Erlösung ist Gnade. Und ich lese Zunächst einmal aus Titus Kapitel 3. Moment, ich nehme hier auch die neue Übersetzung. Und hier heißt es, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Und so ist es ja in unserer Welt. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Wir haben vorhin gesungen, du hast uns zuerst geliebt. Und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es von ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt und wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Gnade. Das Wort Gottes sagt uns immer wieder ganz deutlich, wir haben es versaut, wir haben es verhauen, wir haben es nicht hingekriegt. Wir versuchten, uns Rettung zu machen, aber wir haben es nicht hingekriegt. Gott hat das getan, was Menschen nicht tun konnten. Da, wo wir versagt haben in unserem Handeln. Und ja, wenn wir genau in uns hineinschauen, dann merken wir doch immer wieder, wie wir versagen, wie wir Gutes tun wollen und es nicht tun. Wo wir Menschen helfen wollen und letztlich ist es doch keine Hilfe für die Menschen. Wo wir merken, ich möchte ein reines Leben führen. Und schon sind wir auf Seiten drauf, die nicht rein sind. Schon sind wir mit Gedanken gefüllt, die irgendwie vollkommen verkehrt sind. Schon fange ich an zu hassen. Ich fahre Auto und auf einmal hasse ich den Fahrer vor mir, weil er nicht so fährt, wie ich das haben möchte. So ist es doch in unserem Leben. Wir haben es verhauen. Aber wir werden gerecht. Nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade. Nicht dadurch, dass wir etwas erreicht haben, sondern weil Gott es uns geschenkt hat. Und da ist noch eine andere Stelle, die vielleicht noch deutlicher darüber spricht. Und ich lese sie auch in Epheser Kapitel 2. Und ich lese von Anfang an. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Und dann kommt so ein sehr krasser Satz. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und ward dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Das ist so eine Zusammenfassung des Menschen. Worte wie Tod, Begierden, Verdammnis, Gottes Zorn bestimmen jetzt diese Verse. Und jetzt kommen wir zum Vers 4 und 5. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass wir gerettet sind. dass ihr gerettet seid. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Gottes Gnade hat uns lebendig gemacht. Er hat Gnade mit uns. Er wollte nicht, dass wir ins Verderben gehen. Wir in Adam und seit Adam sind auf dem Weg der Verdammnis. Das sind wir Menschen, wir alle. Um da rauszukommen, brauchen wir Gnade. Und hier heißt es so deutlich, dass Gott diese Gnade uns in Jesus Christus geschenkt hat. Sein Erbarmen ist es, das uns errettet hat. Und wenn wir jetzt die Evangelien lesen, wie oft lesen wir von Jesu Erbarmen? Er sah Menschen, er sah Kranke und er erbarmte sich über sie. Er sah die Menschen wie Schafe ohne Hirten. Er sah die Menschen in ihrem Leid und er erbarmte sich über sie. Es war Gottes Erbarmen, es ist Jesu Erbarmen, das diesen Schritt zur Rettung für uns gemacht hat. Es ist Gnade, dass wir gerettet sind. Und ich muss mich jetzt beeilen. Das dritte Schlagwort ist sola fide. Gnade allein. Ne, Glaube allein. Gnade hatten wir. Glaube allein. Es ist nicht nur, dass wir Gnade von Gott bekommen haben, sondern unsere Rettung ist auch durch den Glauben. Und ich lese einfach weiter aus Epheser Kapitel 2, Verse 8 und weiter. Und hier heißt es, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Unsere Rettung ist aufgrund des Glaubens. Und ich lese auch nochmal aus Römer Kapitel 3. In Römer versucht Paulus den Römern sehr deutlich zu machen, dass es egal ist, ob du jetzt Grieche bist oder Jude bist oder irgendwer bist, alle haben versagt. Wir Menschen haben alle versagt. Wir alle haben es nicht geschafft. Aber dann in Vers 21 und 22, da heißt es, nun aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, die von dem Gesetz und von den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Dann ist es kein Unterschied. Und dann heißt es, denn sie alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten, sodass sie gerecht werden ohne Verdienst durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Der Glaube rettet uns. Und es ist wichtig, einfach zu wissen, der Glaube, der steht über Werken. Die Gnade steht über Verdienst. Wir müssen nicht tun. Wir müssen nicht etwas vorweisen. Wir müssen nicht etwas verdienen. Wir kriegen es geschenkt. Das Beste kriegen wir von Gott geschenkt. Das Heil kriegen wir von Gott geschenkt. Es ist Gnade, er kommt durch den Glauben. Und Glauben heißt einfach Vertrauen. Oft machen sich heute so viele Gedanken, was heißt denn Glauben? Es heißt einfach, ich bin bereit, Gott zu vertrauen. Wir glauben alle, wenn wir uns auf den Stuhl setzen, dass der Stuhl uns trägt. Oder? Wir glauben es einfach. Ihr seid hierher gekommen, keiner von euch hat den Stuhl genommen, aufgehoben und angefangen zu schauen, ob da alles okay ist. Das ist die eine Geschichte. Und dann vielleicht statisch zu berechnen, ob der Stuhl auch tragen kann, jetzt diese Rohre mit, ich weiß nicht, ist es 1 Zentimeter dick oder ein bisschen mehr, die Dicke des Metalls darin und was weiß ich. Ist das auch wirklich, ist der Stuhl auch wirklich in der Lage, mich zu tragen? Nein, wir glauben es. Wir setzen uns drauf. Wir vertrauen, dass der Stuhl uns tragen wird. Genauso ist es mit dem Glauben an Jesus Christus. Wir vertrauen ihm einfach. Wir sagen, ja, du wirst uns tragen. Du bist stark genug, uns zu tragen. Jesus, ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Ich vertraue dem, was du gesagt hast. Ich folge dir einfach nach. Und das ist das, was Gott uns schenken möchte. Er möchte, dass wir seine Gnade einfach annehmen. Und das ist oft ein Problem. Menschen denken, ich brauche nicht Gnade, ich möchte mir etwas verdienen. Eben, ich habe schon das breitbandig erzählt, geht nicht. Wir können unser Heil nicht verdienen. Wir müssen es geschenkt bekommen. Jesus bietet das Geschenk uns an. Wir können sagen, ich will diese Gnade nicht haben. Dann haben wir Pech gehabt. Und dann müssen wir Jesus einfach vertrauen. Es ist der Glaube, es ist das Vertrauen auf Jesus Christus. Und jetzt komme ich zum dritten, und zwar zum vierten, ja, zum vierten, und zwar Solus Christus. Christus allein. Er ist unser Weg, er ist unser Heil. Und da spreche ich schon auch über Johannes Kapitel 14, ich will das ein bisschen kürzer machen, ja, in Vers 6, da sagt Jesus seinen Jüngern, und das ist so kurz vor seinem Tod, er sagt ihnen, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Alleine Christus ist der Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen. Wir können uns viele Wege ausdenken. Die führen vielleicht nach Rom, aber nicht zum Vater. Es gibt nur einen Weg zum Vater. Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Alleine Christus. Ihm alleine zu vertrauen. Ich lese noch aus Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12. Und hier ist diese Geschichte mit diesem einen Lahmen, der geheilt worden ist. Und zwar, ihr kennt das, Silber und Gold habe ich nicht, sagt Petrus. Und dieser Mann wird dann geheilt im Namen Jesu Christi. Und in Kapitel 4, Vers 12, Apostelgeschichte 4, Vers 12, und das ist jetzt dort vor dem Hohen Rat, wo sie die Apostel quetschen und versuchen herauszufinden, was es ist, was sie bewegt, was diese Veränderung hineinbringt. Und da sagt Petrus, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jesus Christus ist der einzige Name. In seinem Namen ist Heil. In seinem Namen allein ist Rettung. Es gibt keinen anderen Namen. Und ich lese jetzt noch zum Schluss aus 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5. Es gibt nämlich nur einen Gott. Und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den. Denn er selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Es gibt nur einen, durch den wir gerettet werden können. Und wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern, gerade diesen einen, der für uns gekommen ist, um uns zu retten. Wir möchten an den denken, der bereit war, auf diese Welt zu kommen, der bereit war, für uns selbst in den Tod zu gehen, damit wir Rettung haben, damit unsere Schuld gesühnt ist, Wir konnten und können nicht unsere Schuld sühnen. Wir können nicht eine Schuld eines anderen sühnen, aber wir können auch nicht unsere eigene Schuld sühnen. Das geht einfach nicht. Wir haben gegen Gott gesündigt, gegen Gott allein. Und nur Gott kann diese Schuld sühnen. Er tat das in Jesus Christus. Er hat seinen Sohn gegeben, der ist für uns gestorben. Und ja, an den wollen wir jetzt gleich denken. Und ich lese jetzt noch kurz die Worte aus 1. Korinther Kapitel 11. Und Paulus sagt hier, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir auf den Seiten der Bibel dich sehen können, dein Wirken sehen können, dich sehen können in deiner Gnade, die du uns geschenkt hast, dich sehen können als denjenigen, auf den wir Vertrauen setzen dürfen. Danke, dass du vertrauenswürdig bist, Jesus. Und danke, damit du das bekräftigen konntest, du dich selber hingegeben hast. Danke, dass du für uns in den Tod gegangen bist. Und wir danken dir für das Brot. Wir danken dir für den Wein oder den Saft. Und danken dir, dass dadurch, dass wir diese Zeichen einer Liebe einnehmen, dass wir an dich denken dürfen, dass wir einfach uns daran erinnern dürfen, das hast du für uns getan, ganz persönlich. Du hast das für mich getan. Du hast mich gemeint, als du am Kreuz starbst. Dank dafür, Jesus. Und so segne du uns jetzt beim Abendmahl und danke, dass wir es einfach tun dürfen, hier so frei an dich denken und dir Dankbarkeit dadurch erweisen. Amen.